Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, willkommen zurück zum Symposium des Internationalen Festivals fotografischer Bilder. Mein Name ist Andy Scholz.
Rethinking Photography.
Ja, bevor wir zum nächsten Highlight des Symposiums kommen, rufen wir uns noch einmal das Festivalthema in Erinnerung. Fakt and Fake nämlich. Das Festival stellte letztes Jahr die fundamentale Frage, wo die dokumentarische Wahrheit aufhört und die visuelle Täuschung beginnt. Haben wir auch schon in der vorangegangenen Folge mit Katharina Günther gehört. Wie also ein solches Wechselspiel zwischen Wahrheit und Lüge in der Praxis funktioniert, zeigt unsere nächste Sprecherin ganz deutlich. Die Kunsthistorikerin und Archivleiterin Stefanie Regina Dietzel der Alfred-Ehrert-Stiftung in Berlin hatte uns in Vertretung für Christiane Stahl im November 2025 einen Vortrag mitgebracht, der gleichermaßen klug wie unfassbar unterhaltsam ist. Ihr Thema lautet: Hat Charles Darwin etwas übersehen? Stefanie Regina Dietzel wertet darin ein echtes Experiment aus. Sie analysiert nämlich die Reaktionen des Publikums auf eine Ausstellung des berühmten Konzeptkünstlers Juan Fontcuberta in den Räumen der Alfred-Ehrert-Stiftung. Fontcuberta hatte eine vermeintlich wissenschaftliche Show über die unfassbare Schönheit der Natur inszeniert, die sich aber am Ende als kompletter, möglicherweise genialer Fake herausstellte. Hört genau hin, wie sie beschreibt, wie Museumsmacher und Museumsbesucher im höchsten Entzücken schwelgten, bis plötzlich der Schwindel aufflog und zwischen Verblüffung und nacktem Entsetzen sogar die Türen flogen. Ein großartiger Vortrag darüber, was wir sehen wollen und wann aus Fakt plötzlich Fake wird. Hier kommt Stefanie Regina Dietzel. Viel Spaß.
Ich werde also über eine Ausstellung sprechen, Juan Fontcuberta, What Darwin Missed, die wir im September bis Dezember im letzten Jahr gezeigt haben und quasi eine Art kurzen Erfahrungsbericht dazu liefern. Hier ein erster Eindruck der Ausstellung in unseren Räumen in der Alfred-Ehrhardt-Stiftung. Dazu sage ich dann später auch noch ein bisschen mehr. Und es waren natürlich so ein paar Überlegungen, die wir im Vorfeld angestellt haben, jetzt gerade auch in Verbindung mit KI-Kunst. Wir sind ein Ausstellungsort, der teilweise auch, also teilweise historische, aber teilweise auch zeitgenössische Positionen zeigt und finden uns damit natürlich in gewisser Weise auch mehr und mehr an der Schnittstelle zwischen traditioneller Fotografie und eben dem sich entwickelnden Bereich der KI-generierten Bilder. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, wie stellt man KI-Kunst aus, wie vermittelt man das, wie geht man damit um? In gewisser Weise erfordert das meiner Meinung nach auch ein tiefes Verständnis der Fotografiegeschichte, wo wir herkommen, aber eben auch den Potenzialen, die diese Art von Fotografie oder beziehungsweise Fotografie bildgebenden Verfahren in der Zukunft auch haben kann. Diese KI-generierten Bilder stellen also in gewisser Weise unsere Vorstellungen von Autorenschaft, Kreativität und der Rolle des Künstlers in Frage. Und wir haben uns dann natürlich auch gefragt, wie wir das als KuratorInnen und HistorikerInnen in einem Kontext präsentieren können, der zum einen dann schon die Tradition der Fotografie vernünftig reflektiert, aber gleichzeitig auch dieses Potenzial der neuen Technologien erkennt und uns eben auch gefragt, welche ethischen Überlegungen wir überhaupt in der Präsentation und in der Vermittlung zu den BesucherInnen, dazu später mehr, wenn es um die Reaktionen geht, anstellen müssen. Die Ausstellung Juan Fontcuberta, What Darwin Missed, Sie sehen schon ein paar Bilder davon. Wir haben hier Fotografien von echten Korallen beziehungsweise KI-generierte Bilder, die auf echten Korallen basieren, gezeigt, aber nebenbei auch Fotografien beziehungsweise Bilder von Korallen, die eben ein komplettes Hirngespinst von Juan gewesen sind. Und das hat natürlich einen Einfluss, wie die BesucherInnen das wahrnehmen und eben auch, wie das visuelle Storytelling bei uns in der Galerie funktioniert. Das war eine Werkserie mit rund 60 Fotografien. Und wir haben quasi Juan Fontcuberta an unser Archiv gelassen. Wir haben den kompletten Nachlass von Alfred Ehrhardt bewahren wir bei uns. Und er durfte sich letztendlich ein Konvolut aussuchen, damit machen, was er wollte. Und er ist ja, wir hatten vorhin schon mal ganz kurz über ihn gesprochen, hier ein paar Beispiele seiner arbeiten. Also er ist ja bekannt als Fotograf, Kurator, Essayist und auch Dozent und vor allem eben auch immer für sein Spiel mit dem Publikum, mit den Grenzen zwischen Realität und Fiktion, aber eben auch damit, dass er immer wieder die Rolle und eben den Objektiv, den vermeintlichen Objektivcharakter der Fotografie in Frage stellt, das immer zwar in einer kritischen, aber auch immer sehr humorvollen, wie Sie es hier sehen, und provokativen Weise tut. Und hier ein paar Beispiele. Also das erste Bild ist aus der Serie Sputnik. Da hat er sich einen russischen Astronauten erdacht, der auf seiner Mission im All verschwunden ist und dann quasi er das Archiv und die Dokumente dessen ausgearbeitet hat. Und das hier ist quasi die letzte Fotografie, die davon übrig geblieben ist. Das ist die Erzählung, wobei man sich dann eben schon fragt, gut, wer hat das Foto gemacht? Was macht der Hund da? Geht's dem gut? Die letzte Serie, also das letzte Foto mit diesem Schimpansen-Reh-Tier, das ist das, was vorhin erwähnt wurde, eine Arbeit aus der Serie Fauna, wo er eben das Archiv des Dr. Ameisenhaufen aufgearbeitet hat und da Fotografien, Dokumente gefunden hat von einem Naturforscher, der neue Tierart, neue Spezies entdeckt hat, diese dokumentiert hat. Es gibt Röntgenbilder, es gibt quasi wissenschaftliche Zeichnungen und es gibt eben auch diese echten Präparate, die dann in naturkundlichen Museen ausgestellt worden sind. Er spielt also auch immer in gewisser Weise mit der Institution selbst und hat, also diese Ausstellungen funktionieren oft so, dass es, er nennt es so ein Doubt in Crescendo, dass es fängt erstmal glaubwürdig an, man denkt sich, okay, gut, wir nehmen jetzt diese Zeugnisse letztendlich, auch mit der Sache mit Dr. Ameisenhaufen, die Fotografien, die er da gefunden hat, waren alle vergilbt, waren teilweise verwackelt, hatten Kaffeeflecken, wo man sich denkt so, ja, das sind Fotos, die wurden auf einer Expedition gemacht, da hat die Kamera mal gewackelt und die sind alt und die schimmeln jetzt vielleicht, das ergibt total viel Sinn, wo man das vielleicht im ersten Moment gar nicht hinterfragt und irgendwann auf dem fünften Bild sieht man dann eine Schlange mit 8 Beinen oder man sieht dieses Affentier mit eigentlich einem Rehkörper. Und zum Ende der Ausstellung gab es eine Fotografie von einem Elefanten mit Flügeln. Und das ist zum Beispiel eine Ausstellung, ich rede eigentlich sehr gerne über diese Ausstellung auch, Naturkundemuseum gezeigt worden ist, die Leute haben es halt geglaubt. Die sind auch mit dem Elefanten mit Flügeln, die haben diese Fiktion geglaubt, weil sie so glaubhaft aufgezogen worden ist. Und das ist eben so dieser Charme, sag ich mal, an seinen Arbeiten, dass er uns sehr überzeugende Illusionen liefert, aber uns eben auch immer dazu ermutigt, diesen nicht zu unterliegen. Und genau das Gleiche hat er eben auch mit den Werken von Alfred Erhardt gemacht. Jetzt vielleicht ein paar kurze Worte zur Stiftung. Es gibt uns seit 2002 in Köln und später dann in Berlin. Und wir verwalten das Erbe von Alfred Erhardt, der lebte von 1901 bis 1948, war multidisziplinärer Künstler und wahrscheinlich heute am besten bekannt für seine Fotografien im Stil der neuen Sachlichkeit. Also hier zwei seiner Korallenfotografien, die er im Museum für Naturkunde in Hamburg angefertigt hat. Wir arbeiten also in gewisser Weise mit einem forschungsbasierten Ansatz und zeigen Alfred Erhardts Fotografien im Dialog mit seinen Zeitgenossen, aber auch mit aktuellen zeitgenössischen Positionen, die sich eben mit dem Thema Natur, Anthropozän auseinandersetzen und präsentieren da quasi drei verschiedene Ausstellungen, manchmal auch 4 im Jahr. Also wir haben also in gewisser Weise diese Verantwortung, den Dialog zwischen Vergangenheit und Zukunft zu fördern und herzustellen. Und da gehen dann eben auch die neuen Entwicklungen mit KI-generierten Bildern mit rein. Wir haben also von Kuberta gebeten, eine Serie zu entwickeln aufgrund von Alfred Erhardts Fotografien. Er hat sich, wie gesagt, die Korallen ausgesucht. Die hat Alfred Erhardt in den 1930er Jahren fotografiert. Und wir haben von Kuberta natürlich auch in gewisser Weise dabei geholfen, diese Geschichte zu konstruieren. Denn es ist so, dass Alfred Erhardt hat sehr viele Kulturfilme publiziert auch und gefilmt und produziert. Er hat aber auch sehr oft Fotobücher rausgebracht zu seinen Serien. Zu den Korallen gibt es kein Fotobuch. Es gibt einen Film, der später rauskam. Es gibt aber, und da sind wir dann ganz tief in unser Archiv eingestiegen, wir haben nämlich nicht nur die Negative, die Abzüge, sondern eben auch allen Schriftverkehr, alle Dokumente, die jemals mit Alfred Erhardt quasi in Verbindung gestanden haben. Dementsprechend konnten wir ein Dokument in unserem Archiv auffindig machen, wo es um ein Buchprojekt ging mit 200 Kontrallenfotografien im Verlag Fretz und Wasmuth. Was daraus allerdings geworden ist, wissen wir nicht. Wir wissen, dass eben Alfred Erhard in den 1930er Jahren im Museum für Naturkunde in Hamburg Korallen fotografiert hat und wir wissen, dass es diesen Film gibt. Was dazwischen war, wissen wir nicht und dementsprechend dachten wir uns, wir könnten ja diese Lücke füllen, zusammen mit John von Kuberta. Also haben wir Alfred Erhard auf eine fiktive Reise auf die Galapagosinseln geschickt. Das, was jetzt kommt, haben wir uns ausgedacht. Es war dann nämlich so, dass es zum 100-jährigen Jubiläum von Charles Darwins Publikation The Structure and Distribution of Coral Reefs von 1842 Alfred Erhard beauftragt wurde, vom Naturhistorischen Museum in Hamburg die Korallensammlung zu fotografieren. Dazu sollte es dann eine neue Publikation geben. Und es gab die Theorie von Professor Dr. Egon Max Thiel, den gab es wirklich, den Leiter der Abteilung Niedere Tiere, zu denen eben auch die Nesseltieren, also auch die Korallen, gehören, dass er, wenn er eine neue Forschungsreise dahin, wo Darwin war, unternimmt, eine neue Art von Korallen, nämlich die Cryptocnidaria, findet. Cnidaria ist das lateinische Wort für Korallen. Krypto könnte stutzig machen. Und auf jeden Fall auf diese Forschungsreise wollte er Alfred Erhard mitnehmen. Dass man dann eben da nach den Korallen taucht und diese fotografiert, die Darwin verpasst hat. Diese Zusammenarbeit kam nicht zustande wegen des Ausbruchs des Krieges und somit ist dieses Buchprojekt gestorben. Hier kommt dann Juan von Kuberta ins Spiel, der sich nämlich knapp weitere 100 Jahre später auf die Reise macht, um diese angedachte Forschungsreise letztendlich fortzuführen und diese Cryptocnidaria zu fotografieren und quasi dieses Buchprojekt fertigzustellen. Und so hat er quasi Aufnahmen entstehen lassen, die er in historischen Sammlungen, in europäischen Naturkundemuseen in Berlin, Paris, Barcelona, Bologna und Bologna fotografiert hat, die verschiedensten, zeige ich gleich noch ein paar mehr Beispiele, wobei vielleicht könnte ich jetzt schon mal kurz einen Einblick in die Ausstellung noch mal geben, verschiedensten Korallenarten zeigen, die sich quasi durch extreme Anpassungen an bestimmte Umweltbedingungen oder sehr hohe und niedrige Temperaturen, ungewöhnliche pH-Werte oder hohen Wasserdruck in der Tiefsee gewöhnt haben. Und diese neuen Korallenarten lassen quasi Spekulationen über anormale genetische Effekte zu, die möglicherweise durch Chemikalien, Radioaktivität verursacht worden sind und so sich die Korallen in einer sehr starken Geschwindigkeit entwickelt haben, was Darwins Evolutionsmodell in Frage stellen soll. So viel zur Hintergrundgeschichte. Wir durften dann diese Entdeckungen, die von Kuberta gemacht hat, ausstellen. Was wir getan haben, in Kombination auch mit echten Korallenskeletten hier von der Feuerkoralle aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. Also die haben da uns auch sehr schön in die Hände gearbeitet. Aber wie schon gesagt, die Ausstellung hat relativ zahm, sag ich mal, angefangen. Also hier nochmal eine Vitrine, auch eine historische Vitrine aus dem Naturkundemuseum. Mit, Sie sehen es in der ersten Folie, wo mit dem Bildcluster, wo auch noch diese blaue Fotografie mit der Koralle drin ist. Da sind, glaube ich, 3 echte Fotografien von Korallen drin. Das war immer so ein sehr schönes Spiel, das wir dann haben konnten im Verlauf der Ausstellung. Das sieht alles noch ein bisschen glaubwürdig aus, aber je weiter man dann in die Ausstellung reingeht, Sie sehen es auf dem zweiten Bild, umso mehr könnte man vermutlich stutzig werden. Das war halt unsere These. Und wir haben, dazu komme ich später nochmal, so die Korallenwelt und Tiefsee ist uns allen nicht so geläufig. Also da können wir halt echt viel erzählen. Hier nochmal eine Vitrine, wo wir auch die Filmschächtelchen, die Negativschächtelchen von Erhards Korallenaufnahmen reingelegt haben, wo wir die Dokumente reingelegt haben, die eben mit diesem Verlag in Verbindung zusammen entstanden sind, wo eben auch Publikationen drin liegen, wo er dann einige seiner Korallenaufnahmen schon publiziert hat. An der anderen Wand hier haben wir noch Er hat originale Korallenaufnahmen gezeigt. Also wir haben da schon versucht, die Leute so ein bisschen hinters Licht zu führen und Fakt und Fiktion in gewisser Weise miteinander zu vermischen. Und das haben wir auch. Also es gibt eine Publikation, die ist auch nominiert dieses Jahr. Die kann ich später gerne mal rumgeben. Da können Sie, ich habe ein paar Fotos davon drin, aber können Sie dann noch mal genauer gucken. Da sind wir dann halt auch wieder auf Darwin zurückgegangen, weil es gibt dieses, ich weiß nicht, mehr oder weniger berühmte Zitat von ihm, vielleicht ist es jetzt auch einfach nur mir bekannt, weil wir zu lange in diesem Thema drin waren, dass er meinte, der Baum des Lebens sollte eigentlich eine Koralle des Lebens genannt werden. Er hat, das sind tatsächliche Zeichnungen von Darwin zu diesem Evolutionsmodell, die Sie hier auf der rechten Seite sehen. Das Foto von Darwin in der Korallensammlung ist es nicht. Damit haben wir tatsächlich diverse KunsthistorikerInnen aufs Glatteis geführt, leider. Also wir hatten einige Gespräche mit Leuten, die sich mit Darwin auskennen, die meinten so, wo haben Sie denn das Bild her? Ich habe das ganz lange gesucht und ich habe es nicht gefunden. Und wir waren so, können Sie auch nicht. Aber das ist halt das Ding, wir haben das genommen, was da ist, und wir haben es größer gemacht. Und eben dieses Korallendiagramm als einer der frühesten Entwürfe der darwinschen Evolutionstheorie ist wahnsinnig interessant, weil es viel mehr eine Entwicklung und viel mehr Evolution als Prozess begreift, als dann letztendlich der Baum, der es geworden ist. Also das ist nochmal so eine ganz andere, sehr, sehr spannende Ebene. Wir waren natürlich auch, das ist alles in Absprache natürlich mit Joan passiert, der meinte so, sagt den Leuten nichts. Wir werden nirgends explizit erwähnen, dass das KI-generierte Korallen sind, und bitte auch dem Wochenendteam, das dann vorne am Frontdesk sitzt, nicht sagen, dass die zu viele Hinweise den Personen, also den BesucherInnen geben sollen, weil die sollen ja herausgefordert werden, sehen zu lernen quasi. Dementsprechend haben wir uns da sehr zurückgehalten. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben uns da sehr ein bisschen zu viel zurückgehalten. Wir hatten einen Ausstellungstext, wo wir erwähnt haben, dass wir hier, dass diese Geschichte, die wir hier quasi erzählen dürfen, sich irgendwo zwischen den Werken von Alexander von Humboldt und Jules Verne bewegt. Dann gab es ein Zitat von Joan, der meinte, dass es wirklich faszinierend ist, den alten Meistern der neuen Sachlichkeit auch im Zeitalter der KI noch Referenz zu erweisen. Zwinkern. Hat alles irgendwie nicht so geklappt. Ansonsten haben wir es nämlich unkommentiert gelassen. Wir haben dann geendet, das letzte Bild, also quasi unser Äquivalent des Elefanten mit Flügeln, war dann, oh Entschuldigung, da war ich ein bisschen schnell. Hier sind noch ein paar Bilder aus dem Buch, wo quasi von Coubertin seine Reise zu den Galapagos-Inseln zeigt, und auch Erhard nochmal mit den Korallen zeigt. Das ist auch Fake von Erhard. Auf jeden Fall, ja gut, da bin ich ein bisschen gesprungen. Hier sehen wir Jean von Coubertin beim Tauchen. Er taucht nicht. Und eben ein paar von den Korallen, die er da gefunden hat. Er hat dann auch, ein befreundeter Biologe von ihm, hat Texte geschrieben zu den einzelnen Korallen. Also bei der roten, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, da ist eine nackte Frau. Und dazu gab es halt sehr überzeugend biologisch klingende Texte, auch die zweite Koralle, wo quasi gesagt wird, dass das eine Art Koralle ist, von der sich Gaudí hat inspirieren lassen, die Sagrada Familia zu bauen. Das ergibt natürlich sehr viel Sinn, wenn man sich diese Koralle anguckt, ne? Aber die Frage ist halt, was war da zuerst? Oder auch eben mit, wir hatten auch Leute da, die dann bei dieser sich auch gedacht haben, vielleicht ist es so ein Wunderkammerobjekt, wo jemand wie ein Elfenbein einen Frauenkörper in eine Koralle reingeschnitzt hat. Und wir meinten dann so, ja, vielleicht. Und haben dieses Spiel so ein bisschen sehr, wir hatten da auch schon Spaß dran, ne? Wir haben das schon sehr damit gespielt. So, und was ich eigentlich sagen wollte, nachdem diese Korallen innerhalb der Ausstellung immer absurder geworden sind und wir keinen textlichen Hinweis darauf gegeben haben, haben wir unser Äquivalent der Koralle mit, des Elefanten mit Flügeln, war diese Koralle, also diese Krebskoralle, die Nomadenkoralle, die sich bewegt. Genau, und dann sind wir halt an dem Punkt, wo wir die Tiefsee wirklich nicht gut kennen und wo das vielleicht sein kann, ich weiß es nicht. wir haben uns halt wirklich auf die Gespräche mit den BesucherInnen darüber gefreut, aber es kam nicht wirklich zu Gesprächen. Also wir haben uns dann immer abwechselnd, um das alle mal mitzuerleben, an den Frontdesk gesetzt, um die BesucherInnen-Reaktion abzupassen. Ganz viele Leute gingen mit einem Lächeln durch die Tür und meinten, ach Mensch, was die Natur nicht alles macht, ne? Okay. Es kamen, also beziehungsweise, wenn mal Fragen kamen, dann waren das Fragen wie so, ach Mensch, die Belichtung ist ja teilweise richtig gut bei diesen Korallen. Also wenn man jetzt auf die hier guckt, hat er die dann irgendwie mit ins Studio genommen oder wie hat er die fotografiert? Wo wir dann eben nur auch sehr suggestiv zurückgefragt haben, so, naja, was denken Sie denn, wo man sowas fotografieren kann oder wie man so ein Licht zustande bekommt? Das war halt auch wieder nicht explizit genug und das haben dann viele Leute als Bestätigung genommen, so, naja, klar, die hat damit ein Studio genommen, danke, tschüss. Und das war dann, irgendwann kam so der Punkt, da haben wir uns auch einfach nicht mehr wohlgefühlt mit dieser Lüge. Also wir wollten zum einen den Leuten nicht diese Begeisterung wegnehmen, die sie erfahren haben, diese neuen Korallen zu entdecken. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch relativ faszinierend, wie bereitwillig die Leute waren, diese schöne Lüge zu glauben, den wir ihnen aufgetischt haben. Also sie hatten diese Erzählung im Kopf und haben quasi Daten dafür gesammelt, dass dieses Narrativ wahr ist und quasi widersprüchliche Fakten irgendwie ausgeblendet. Und das war dann auch irgendwie interessant. Und eine andere Sache, die wir auch einfach nicht bedacht haben, war, das hatte ich schon mal kurz erwähnt, wie von Kuberta ja eben auch mit den Institutionen, in denen er ausstellt, spielt, dass die Leute die Arbeit, die wir in der Stiftung machen, sehr ernst nehmen und sehr wissenschaftlich nehmen und eben diesen gewissen Ernst mit der Institution verbinden und da dann auch eine gewisse Verlässlichkeit erwarten. Und dementsprechend hatten wir auch eine Besucherin, die uns mal fragte, ob wir jetzt Ausstellungen im Rahmen von National Geographic machen und gar keine Kunst in dem Sinn mehr zeigen, was wieder die ganz andere Richtung war eigentlich, die wir gedacht hatten. Und wir sind auch, glaube ich, davon ausgegangen, dass von Kuberta weiter bekannt ist. Also viele Leute, die zu uns in die Galerie kamen, kannten von Kuberta gar nicht. Und wenn man dann mit Menschen gesprochen hat, die ihn und seine Arbeit und seinen Ansatz kennen, dann haben die das wieder ganz anders wertschätzen können, beziehungsweise haben dann eben dieses Spiel mit uns spielen können und sich da richtig dran gefreut. Aber es gab dann eben auch diese Reaktionen, das war am Eröffnungsabend, als die Tür flog, als wir einer Person gesagt haben, das seien KI-Bilder, die ist wutentbrannt aus der Stiftung gerannt und hat sich richtig verarscht gefühlt, was natürlich auch eine legitime Reaktion ist, was eben auch spannend zu sehen war, diese Bandbreite. Und unsere Hoffnung, KI auszustellen, war ursprünglich ja mit dem Publikum in einen Dialog zu treten, dass die eben nicht nur als BetrachterInnen, sondern quasi auch als aktive TeilnehmerInnen dieses Potenzial und auch die Herausforderungen der neuen Bildproduktion verstehen, hinterfragen, darüber sprechen, dann Dialog angestoßen wird. Und das war zumindest unsere Idee, dass man eben nur durch diesen Dialog, diese Brücke von den traditionellen Medien zu diesen neuen Bildverfahren überbrücken kann. Aber wenn es kein, das war halt die Theorie, in der Praxis hat das nicht funktioniert. Was haben wir also gemacht? Wir haben nach ungefähr 3 Wochen gegen Ende der Ausstellung eine neue Koralle eingeführt. Die hier. Das hat nicht viel verändert. Das hat wirklich nicht viel verändert und das fand ich sehr interessant. Und dann meinten wir, okay, wir müssen weiter eskalieren. Und dann haben wir nochmal Sean angerufen, meinst du, was machen wir denn jetzt? Und dann hat er uns einen Text geschrieben. Ich lese ihn mal kurz vor. Zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert schrieb der Sufi-Dichter Ad-Ord den... Ich sage das nicht, ich mach's nur falsch. Es ist nicht so, dass die Menschen sich irren, sondern dass wir aufgrund unserer Unfähigkeit zu beobachten, es schaffen, getäuscht zu werden. Wir sind blind, weil wir Bilder sehen. Was lässt sich dann über das 21. Jahrhundert sagen, in dem Bilder sich vor die Realität stellen und instrumentalisiert werden, um den Geist zu kontrollieren? Sowohl die Philosophie als auch der gesunde Menschenverstand zeigen, dass Bilder eine Falle für unsere Wahrnehmung sind. Wie kann man diese Falle identifizieren? Und noch wichtiger, wie kann man sie entschärfen? Die Bilder in dieser Ausstellung zeigen reale Korallen neben solchen, die ebenso überzeugend, aber KI-generiert sind. Sind wir noch immer in der Lage, das Abbild vom Trugbild, die Wahrheit von der Fiktion zu unterscheiden? Und das hat dann den Unterschied gebracht. Dann, wir haben das ganz am Ende der Ausstellung angebracht, leuchtend rotes Schild an der Stirnwand, das dann hoffentlich so die Leute ein bisschen gezogen hat. Und dann sind wir auch mehr in Kontakt gekommen und konnten mehr darüber sprechen. Und die Leute haben es mehr und anders wertschätzen können. Also was wir halt, unser Learning daraus war, dass wir als FotohistorikerInnen und eben auch im Gespräch mit Joan, wir sind sehr verankert in diesem Diskurs, aber das ist halt längst nicht bei allen Leuten so. Und dementsprechend ist es okay, weniger subtil zu sein, um eben ein Gespräch anzustoßen, weil genau diese Gespräche sind es ja, wenn es darum geht, dass es eine Veränderung im Bilddiskurs gibt. Und natürlich haben wir uns dann auch die Frage gestellt, oder stelle ich mir gerade heute, und das ist vielleicht eine Frage, die wir gerne zusammen diskutieren können. Die Ausstellung ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Seitdem hat sich unglaublich viel getan in der Wahrnehmung und im Verhältnis, wie oft wir KI-Bilder sehen. Und ich frage mich halt, wie würde diese Ausstellung heute ankommen? Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
Ja, was für ein herrlicher und gleichzeitig entlarvender Vortrag von Stefanie Regina Dietzel. Vielen, vielen Dank nochmal. Also zu hören, wie leicht wir uns von der Ästhetik und dem wissenschaftlichen Rahmen blenden lassen. Und das zeigt genau das Kernproblem von Fakt und Fake meiner Ansicht nach. Also wenn der Betrug erst einmal aufliegt, schlägt das Entzücken schnell in Entsetzen um. Aber wie sie so schön gesagt hat, wer das Konzept durchschaut, für den wird es erst richtig lustig. Ja, unser Festival in Regensburg beweist mit solchen Beiträgen einfach wieder einmal, dass die Debatte rund um Bildwahrheiten eben nicht nur trocken und theoretisch sein muss, sondern uns den Spiegel vorhält, wie wir selbst im Alltag auf Bilder hineinfallen. Ja, ging es euch beim Zuhören auch so, dass ihr euch gefragt habt, wäre ich auf diesen Darwin-Fake auch reingefallen? Schreibt mir eure Meinung und unbedingt auf und schickt sie mir per Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Ja, das war's für diese Folge. Wenn ihr euch bei den nächsten exklusiven Mitschnitten vom Symposium mit Emma Rüther, wenn ihr da dabei sein wollt, abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Emma untersucht nämlich in ihrem Vortrag, wie die Fotografie als vermeintlich objektiver Zeuge der Wirklichkeit gilt und wie KünstlerInnen und Künstler genau das nutzen, um Zeugenschaft in der Kunst zu fingieren. Kleiner Hinweis noch, wer sich die Beiträge, Panels und Vorträge aus dem letzten Jahr lieber als Video ansehen möchte, auch kein Problem, der kann das nämlich tun auf unserem YouTube-Kanal unter youtube.com/@festival-fotografischer-bilder. Aber all das natürlich wie gewohnt in den Shownotes. Ja, noch bis zum 28. August ist die Preisträgerausstellung des Jahrgangs 25-26 vom Deutschen Fotobuchpreis im Regierungspräsidium in Karlsruhe zu sehen. Schaut da gerne vorbei. Und vom 11. bis zum 13. September sind sie dann in der Kunsthalle in Düsseldorf auf der Kunstbuchmesse Between Books zu sehen. Dort werde ich auch ein paar Live-vor-Ort-Gespräche führen. Kommt also gerne auch da vorbei. Danach sind wir wieder auf der Frankfurter Buchmesse mit den Nominierten des Deutschen Fotobuchpreises vom 7. bis zum 11. Oktober. Und da werden wir dann wieder zahlreiche Fotobuch-Talks auf unserem Stadt stattfinden lassen und wir geben auch wieder einen Ticketrabatt über unseren Newsletter. Also ganz schnell eintragen unter deutscherfotobuchpreis.de/newsletter. Ja, und auch für die Preisverleihung des Deutschen Fotobuchpreises gibt es bereits einen Termin. Und zwar ist der am Samstag, dem 21. November 2026. Und zwar in Regensburg in der Städtischen Galerie. Infos dazu demnächst natürlich hier. Selbstverständlich sind all diese Informationen, die ich jetzt gerade vorgetragen habe, auch in den Shownotes für euch zum Anklicken aufbereitet. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir super gerne eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und drückt auf die Glocke und auf Abonnieren, um den nächsten Teil nicht zu verpassen und meine Sichtbarkeit zu unterstützen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt kritisch beim Blick auf die Bilder da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast.
Thank you.